Prost, Frank.
Prost, Max.
Wir sind beide frisch gebackene Väter. Und wir sind ganz, ganz alte Freunde. In unserem Podcast Babypinkeln erzählen wir dir Geschichten aus dem Leben, die nur Väter kennen können. Nur für dich, mein Freund. Damit du nicht dieselben dummen Fehler machst wie wir. Und, liebe Frauen, auch für euch ist was dabei. Weil daheim erzählen wir Männer ja eh nichts.
Ja, herzlich willkommen. Hier sind eure Muchachos, eure weltoffenen Ruhrgebietskartoffeln, euer kultureller Klebstoff. Hier ist Babypinkeln. Es ist Allerheiligen Feiertag im Ruhrgebiet. Ich sag herzlich willkommen allen, die da sind. Und wenn ihr euch denkt, endlich ist der Frank wieder da, dann seid ihr hier genau richtig, denn ich bin endlich wieder da. Und wenn ihr euch fragt, was hat der denn gemacht die letzten Wochen, dann könnte ich euch jetzt sagen, ja, guckt doch mal bei mir bei Insta. Da werdet ihr sehen, was ich gemacht habe. Aber das ist nicht so, weil bei mir gibt's überhaupt nichts bei Insta. Das geht euch nämlich einen Scheißdreck an, was ich so den ganzen Tag mache. Ich bin nämlich nicht einer dieser Typen, die da morgens schon ihr Frühstück filmen. Und abends könnt ihr dann mit mir zu Bett gehen. Nix gibt's bei mir zu sehen. Und nix habe ich zu erzählen, was ich so gemacht habe. Aber ich hoffe, meine Gegenüber haben viel zu erzählen. Und das ist nicht nur heute der Max, sondern auch der Frederik oder wie ich gerne sag, Fretze oder Mocker. Der ein oder andere.
Moment, Herr Overwien.
Und eins möchte ich aber erst, bevor ihr zu Wort kommt, noch sagen, grüßt mich doch erstmal.
Ah, stimmt. Stimmt. Wir grüßen vor allen Dingen heute erstmal den Frederik, Fretze oder Mocker.
Wie ihr wollt.
Schön, dass du da bist. Sag mal, dieses Mocker-Ding, die Woke-Zuhörer und Zuhörerinnen, die sind ja jetzt schon, die lehnen sich ja schon nach vorne. Hat das eigentlich so einen rassistischen Hintergrund oder?
Noch nie drüber nachgedacht. Das stimmt. Gute Frage.
Naja, also wer mich kennt, der weiß, dass ich braun gebrannt bin wie kein anderer. Nein, das ist ganz einfach, hat mit meinem zweiten Namen zu tun, Moritz. Wir haben so einen Freund in unserer Gruppe, der ganz gut dabei ist, Spitznamen zu verteilen und dementsprechend wurde dann aus Moritz irgendwann über 10 Abschweifungen Mocker.
Glaube ich. Und okay. So sitzt du heute hier. Genau. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass du deutlich flüssiger sprichst, als du bei WhatsApp schreibst, weil Mocker, müsst ihr wissen, ist so ein Typ, wenn der dir eine Nachricht schickt, dann musst du erstmal ein Geodreieck holen und ein paar Punkte verbinden, um rauszufinden, was der wohl mit dieser Nachricht gemeint haben könnte. Da ist immer alles krumm und schief.
Ich habe tatsächlich, und das passt glaube ich auch zu der Folge, war mal T9, diese Schreiberkennung ausgestellt.
Sprachvervollständigung.
Genau, weil ich tatsächlich in zwei Sprachen meistens immer hin und her schreibe und das ungefähr 50% ist. Dementsprechend korrigiert das dann immer englische Wörter ins Deutsche. Dementsprechend habe ich es ausgestellt und dementsprechend kommt da der ein oder andere Buchstabendreher bei der Anfrage. Sorry dafür.
Ja, gut. Ja, wunderbar. Also ist eine schöne erste Anekdote schon mal zum Thema heute und um euch alle noch mal jetzt ganz kurz abzuholen. Also erstmal ist der Fretze oder der, ich bleib jetzt einfach mal beim Mocker, weil die Geschichte gefällt mir auch. Der Mocker ist nicht nur irgendein Kumpel von Frank und mir, sondern er ist einer der Kumpels aus der Daddy WhatsApp Gruppe, die ja wir hier eigentlich permanent zitieren. War da eine Katze im Hintergrund bei jemandem?
das ist meine. Die will wahrscheinlich jetzt gerade. Ah,
wie heißt die?
Oh Gott,
Cappuccino.
Oh Gott, das wird jetzt peinlich. Wir haben tatsächlich, oder ich habe tatsächlich meinen Sohn gefragt, wie der.
Ja, also jetzt erst gecheckt, soll. Frank, den Witz, ne? Also jetzt ist jetzt erst angekommen, ne? Mit dem Cappuccino und dem Mokka.
Und wir haben tatsächlich meinen Sohn gefragt, wie die Katze denn heißen soll. Und dann hat er gesagt, Tatze.
Und dann jetzt heißt sie Tatze. Aber das ist doch solide.
Ah, und die heißt jetzt Tatze.
So gut.
Okay. Ja, gut. wo war ich? Also einer der Jungs aus der WhatsApp-Gruppe, die wir ja hier ganz oft schon genannt haben, als großer Inspirationsgeber auch für den Podcast an sich. Und darüber hinaus, Mocker, bist du Papa eines, wie alt ist der nicht mehr ganz so kleine?
Ja, Luca ist 3, seit August, also jetzt auch schon fast 3 Monate, 3 Jahre, 3 Monate. Und genau, war nach Frank, glaube ich, auch einer der ersten in der Gruppe, der Nachwuchs bekommen hat.
Stimmt. Genau, du bist ja auf jeden Fall auch älter. Auch immer als Senior mit dem typischen, ist alles nur eine Phase, wenn dann einer von uns mit den mit den kleinen Babys dann mal wieder ankam, weil, keine Ahnung, die Kaki-Farbe sich mal gerade wieder, wir haben eine Kaki-Referenz dann wieder jetzt, von dunkelgrün auf heller grün verändert hatte.
Genau. Fretzo und ich sind auf jeden Fall das Team, was sich ein bisschen schmunzelnd zurücklehnt, wenn du erzählst, dass du das Kind jeden Abend badest und massierst, wo wir dann denken, ach, lass ihn mal machen.
Absolut.
Ja, nehme ich den Punkt. Mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Ja, und was dich, Mocker, allerdings unterscheidet von, ich glaube, fast uns allen Jungs in der Gruppe, ist, dass du eine chilenische Lebenspartnerin hast. Ihr wohnt zusammen in Berlin.
Genau.
Und die Tatsache, dass nun mal eben Valentina aus Chile kommt und nicht aus Deutschland kommt, das hat natürlich Implikationen auf sämtliche Aspekte des Lebens, natürlich auch auf die des Familienlebens, auf die der Kindererziehung und wahrscheinlich auch so die Art und Weise, wie Luca ja so drauf ist,
ja,
die ganze Zeit, ja, und was er halt für ein kleiner Mensch ist und noch weiter wird. Und genau darüber und vor allen Dingen übrigens auch, was wir als die Kartoffeleltern mit ohne internationalen Background, ja, denn von den Multikulti-Eltern, nenne ich es jetzt einfach mal so, lernen können. Das soll heute das Hauptthema der Folge sein, worüber wir uns riesig freuen und uns auch sehr freuen, dass du da bist, Fretze, Mocker.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich extrem.
Gerne, gerne. Und es geht los, bevor wir in das Thema einsteigen, denn sprechen wollen wir übrigens heute natürlich über drei große Themen in diesem Zusammenhang. Zum einen mal natürlich das Thema Sprache. Man, glaube ich, auch schon an Franks Intro gemerkt. Und dann allerdings natürlich auch das gesamte Thema, wie diese Kultur irgendwo auf den Filius bis jetzt so abfärbt und wie ihr das spürt. Und zu guter Letzt das gesamte Thema La Familia en Latinoamérica es muy importante para la gente de allá. Ja. Wie wir alle wissen, die Südamerikaner sind wahrscheinlich noch mal ein bisschen familienverrückter als so die Durchschnittsdeutschen. Und natürlich auch, was das so Thema Schwiegereltern und so bedeutet, soll. Frank schnalzt schon mit der Zunge, weil er natürlich die ein oder andere Story aus der WhatsApp-Gruppe schon kennt. Und ich glaube, da freuen wir uns wahnsinnig drauf, das heute als drittes und letztes Thema zu machen. Bevor wir das aber machen, Fretzel, wie wir das mit allen Gästen machen, wir haben es mit Papa-Influencer Michi Schöttler gemacht und auch zuletzt mit Dr. Ralf Schärfling von der Verbraucherzentrale, ist unser Kennenlernspiel A oder B oder weiter. Das Spiel ist ganz einfach eigentlich. Es gibt jeweils Wortpaare und du musst oder nicht, also du solltest dich entscheiden für eins von beidem. Du darfst weiter sagen, dein Weiterbudget ist dreimal, also kannst nicht sagen weiter, 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 weil ansonsten ist ein bisschen witzlos. Und natürlich, weil wir sind ja auch ein kompetitiver Podcast, zu schlagen sind übrigens 24, unglaublich, wie er das geschafft
hat.
In einer Minute von Michael Schöttler. Kurzer Test, also wenn ich zu dir sagen würde, Hund oder Katze, würdest du sagen?
Katze.
Ja, das habe ich mir jetzt fast gedacht mit dem mit der Tatze da im Haus. Also soweit klar. Felix, hast du die Zeit? Felix hat die Zeit. Du bist bereit, Mocker?
Ich bin bereit, genau.
Wunderbar. Es geht los mit Snooze oder Aufstehen?
Snooze.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Office oder Homeoffice?
Office.
An oder aus?
An.
Baby oder Kleinkind?
Kleinkind.
Windel oder keine Windel?
Keine Windel.
Brei oder breifrei?
Brei.
Hell oder dunkel?
Hell.
Stillen oder Flasche?
Stillen.
Android oder iOS?
iOS.
Sparen oder YOLO?
YOLO, natürlich.
Eingeschweißte Biogurke oder uneingeschweißte normale Gurke?
Uneingeschweißte normale Gurke.
Vegane Wurst oder keine Wurst?
Vegane Wurst.
Matcha Latte oder Avocado Toast?
Avocado Toast.
Merz oder Söder?
Weiter.
Söder oder Amthor?
Nochmal?
Söder oder Amthor?
Weiter.
Damit sind wir zweimal weiter. Beenden wir die eine Minute und ihr müsst dazu wissen, wir haben vor allen Dingen nicht in der Daddy-WhatsApp-Gruppe, in unserer anderen Haupt-WhatsApp-Gruppe, wo auch die anderen Nicht-Daddys dabei sind vom Freundeskreis, oft heiße politische Diskussionen und dementsprechend neben dem Baby-Content habe ich gedacht, baue ich hier noch was ein, und ich habe gemerkt, damit habe ich ins Schwarz getroffen auf jeden Fall. Und ich muss jetzt gerade mal kurz zählen, machen wir gerade kurz einen Cut. 14 waren es, dieser Schöttler, was der da abgerissen hat, das war wirklich krank. Dann würde ich sagen, wir legen los. Also fangen wir an mit dem gesamten Themenkomplex der Sprache und wie genau kommunizierst du und deine Freundin untereinander und wie habt ihr euch dann auch genähert an die Entscheidung, okay, wie machen wir es, wenn der Kleine auf der Welt?
Sehr, sehr gute Frage, Max. Also wir sprechen tatsächlich Englisch miteinander. Das tun wir auch seit wir uns kennengelernt haben damals. Natürlich auch während der Schwangerschaft. Und natürlich haben wir uns dann auch immer die Frage gestellt, okay, wie wollen wir das machen? Waren uns aber relativ einig, dass ein Kind generell von einer Zweisprachigkeit profitiert. Das ist auch was wo ich sagen muss, dass ich es auch unheimlich gern gehabt hätte, wenn ich jetzt noch mal eine andere Sprache können würde als Englisch. Meine kleinen Spanischbrocken, die zähle ich mal nicht dazu. Und dementsprechend.
Ja, wobei, Moment mal, da muss ich jetzt schon reingehen. Mhm. Wir kennen uns ja auch schon seit Schulzeiten. Und wenn du jetzt davon sprichst, dass du, also jetzt, wenn ich mich an dein Schulenglisch erinnere, da würde ich auch eher von kleinen Brocken sprechen, als von der Kenntnis einer zweiten Sprache. Wie hast du dich denn da in die Entwicklung gestürzt?
Okay,
die Sprache der Liebe, Frank. Das ist doch nein, untereinander die beiden, weißt du, das ging doch so. Da ging es doch.
Nee, Englisch ja ist auch nonverbal kommuniziert. Nicht unbedingt die Sprache der Liebe, würde ich mal sagen. Tatsächlich, also man lernt ja nicht aus, Frank, ne? Auch nach der Schule nicht. Ja. Das heißt, da gibt es dann schon noch ein paar Situationen, wo man dann die Chance ergreifen kann, sein Englisch dann eventuell noch zu verbessern. Und ich glaube, das habe ich dann einigermaßen gut hingekriegt.
Na gut. Das TH im Schlafzimmer gelernt.
Ja. Also ich hab tatsächlich auch mal im Ausland gearbeitet. Das würde ich jetzt nicht in ihr Schlafzimmer bezeichnen, aber.
Genau, ihr sprecht untereinander Englisch, genau. Aber deine Frau versteht auch ja, Deutsch,
genau,
oder?
Genau. Okay. Also, wie gesagt, haben Englisch miteinander geredet, sind dann aber relativ schnell übereingekommen, dass wir natürlich in unserer eigenen Muttersprache unseren Sohn dann dementsprechend erziehen wollen. Heißt, ich spreche im Grunde ausschließlich Deutsch mit Luca. Valentina am Anfang ausschließlich Spanisch. Was dann dazu geführt hat, dass wir so 2,5 Sprachen zu Hause hatten und Luca tatsächlich alle drei Sprachen einigermaßen gleich versteht. Zumindest haben wir da den Eindruck. Er spricht aber, und das ist relativ erstaunlich, also von der kompletten Grammatik und der Satzstruktur und so weiter, Deutsch. Es kommt auch ein bisschen daher, dass Valentina auch angefangen hat, dann tatsächlich ein bisschen Deutsch zu reden, weil es im Grunde die Sprache war, zwischen Deutsch und Spanisch. Valentina spricht besser Deutsch als ich Spanisch. Dementsprechend habe ich es ihr so ein bisschen aufgezwungen. Und da wir in Deutschland leben, macht es ja auch total Sinn. Aber wir haben uns jetzt, also Deutsch ist sozusagen die Basis und Spanisch versteht er. Es gibt durchaus einen sehr, sehr lustigen Mix manchmal. Ich glaube, Frank, du hattest es mal in der Sprachnachricht gehört, die ich mal in die berühmte Dampfbaby-Gruppe geschickt habe, wo er dann dreimal nach Lecce fragt und irgendwann sich denkt, ach, jetzt muss ich das für die Kartoffeln nochmal übersetzen und dann Papa Milch haben. Aber da kommt schon sehr, sehr viel Lustiges bei rum, dass er dann ein spanisches Wort damit reinwirft und der Satz dann relativ komisch ist. Aber
und wo ist das Englisch gelandet? Weil ihr sprecht doch auch untereinander nach wie vor Englisch viel auch,
ja,
oder?
Ja, also wir haben es jetzt inzwischen so gemacht, das war so ein kleiner schleichender Übergang. Inzwischen ist es so, wenn Luca im Raum ist, spreche ich eigentlich fast nur noch Deutsch, weil ich jetzt, weil ich auch weiß, dass Valentina es gut versteht und sie im Grunde genau alles versteht, was ich sage. Das heißt, das Englische tritt so ein bisschen zurück. Trotzdem haben wir manchmal noch Situationen natürlich, wo wir jetzt ein, zwei Sätze in Englisch auf Englisch kommunizieren und stellen dann erstaunlicherweise fest, dass er das sehr, sehr gut versteht, was wir da sagen. Also auch wenn wir denken, oh, das ist jetzt noch so unsere kleine Geheimsprache, das kann man vergessen, sie kriegen alles mit.
Existiert die Angst, dass es tatsächlich nicht funktioniert und er irgendwann an einem Punkt ist, in einem gewissen Alter auch, wo alles nur so halbgar funktioniert? Also das ist ja manchmal auch ganz lustig tatsächlich, weil es gibt ja manche Wörter, die sind dann halt so speziell. Ich erinnere mich da gerne an eine Busfahrt, wo ich dann gerne auch mal so ein bisschen lausche, die Gespräche. Und hinter mir, das waren zwei Türken, die sich unterhalten haben auf Türkisch. Jetzt kann ich kein Türkisch, deswegen kann ich es nur so ganz schlecht nachmachen. Aber das war dann sowas wie Propellerflugzeug, wo du dann so denkst, okay, gut, das Wort war jetzt nicht vorhanden, das hat ja dann auch so ein bisschen Hauch von Comedy, aber durchaus ja auch vielleicht eine kleine Gefahr, dass alles nur halbgar irgendwie vorhanden ist. Siehst du die Gefahr?
Ehrlich gesagt nicht. Also ich gehe jetzt mal davon aus, das ist jetzt aber auch einfach ein Gefühl, wenn beide Eltern deutschsprachig wären, wahrscheinlich kriegt das Kind dann 2% bessere Deutschkenntnisse irgendwie mit zu dem Zeitpunkt, wo es dann eingeschult wird. Ich glaube, von da an ist dann sowieso eine sehr, sehr rapide Lernkurve gegeben. Ich glaube, dementsprechend habe ich, um die Frage zu beantworten, eigentlich gar keine Angst davor. Ich glaube, dass man davon profitieren kann, weil man im Grunde zwei Muttersprachen hat, die man natürlich auch sein Leben lang oder zumindest den Anfang des Lebens sehr, sehr stetig weiterentwickeln kann. Und ich glaube, dass die Kleinen da zu sehr, sehr viel mehr fähig sind, als man es denen so auf den ersten Blick zutraut. Und dementsprechend haben wir das immer gesehen als einen Vorteil und als eine zusätzliche Qualifikation, wenn man so will, dass es diese Zweisprachigkeit gibt. So würde ich das beantworten. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da Angst vor habe, dass er jetzt in Deutsch irgendwie ganz schlechte Noten bekommt, wenn er später in der Schule ist. Ich glaube, dass da wird es jetzt nicht zu kommen.
Also zum Beispiel, Mokka, diese Konsequenz, von der du ganz am Anfang gesprochen hast. Du hast gesagt, konsequent ich mit dem kleinen Deutsch und konsequent Valentina mit dem kleinen Spanisch spreche. Habt ihr euch da vorher schlau gemacht oder rumgefragt, wie andere das machen? Oder war das etwas, was ihr ganz intuitiv einfach gesagt habt, okay, wenn, dann muss es so genauso laufen?
Oder Bücher bestellt, so wie der Max das machen würde.
Komm ja gleich, ich nehme schon Anlauf. Ich habe die Seite des Bielefelder Institutes für frühkindliche Entwicklung, Diagnostik und Intervention, eigentragender Verein, bereits aufgemacht und möchte gleich lösen.
Das haben wir uns natürlich auch komplett reingezogen, dieses Buch. Nein. Also bei uns war es definitiv so. Es war sehr, sehr viel Intuition dabei. Natürlich haben wir uns so ein bisschen schlau gemacht, okay, wie macht man das in der Zweisprachigkeit? Und sind ja im Grunde relativ schnell drauf gekommen, dass jeder seine eigene Sprache so durchziehen sollte wie möglich. Wir haben dann auch noch eine Bestätigung bekommen von unserem Kinderarzt, der gesagt hat, hey, nehmt ihm nicht dieses unfassbare Geschenk der Zweisprachigkeit, indem jetzt meine Verlobte zum Beispiel versucht, Deutsch zu reden, auf Teufel komm raus. Und damit wir eine einheitliche Sprache haben, dass wir auf jeden Fall zweisprachig erziehen sollen. Das hat uns dann nochmal bestärkt in dem, aber es war für uns auch klar, weil wir natürlich auch, und da kommen wir gleich, glaube ich, auch nochmal drauf, natürlich auch diese zwei Kulturen erhalten wollen. Und Sprache ist natürlich ein sehr, sehr großer Anteil daran. Das heißt, da haben wir uns schon früh festgelegt und das auch durchgezogen. Ja.
Hast du denn eigentlich die Sorge, wenn Mama und Sohnemann mal was Geheimes vom Papa besprechen wollen, dass dann einfach auf Spanisch geswitcht wird und dann stehst du da?
Ich habe ja mit Latein angefangen damals. Dementsprechend bilde ich mir ein, dass ich dann...
Hast du auch ein Latinum?
Ich habe ein Latinum. Ja. Mit der Muttermilch schon auf. Hast du so eine alte Römerin? Deine Mutter war eine alte Römerin? Und Vater altgriechisch.
Nein, also... ich muss tatsächlich zugeben, das könnte passieren. Das könnte im Nachgang passieren, dass ich da was nicht verstehe. Dementsprechend Ja, versuche ich mein Spanisch ein wenig voranzutreiben. Genau, das ist eigentlich nur eine zusätzliche Motivation, ehrlich zu sein. Also nichts.
Aber Angst, da kannst du ja wirklich mit Latein ein bisschen glänzen an der einen oder anderen Stelle. Ja,
die wenigen Male, die man mit Latein vielleicht mal glänzen kann, das andere, was mir einfällt und sonst ist nichts, ist irgendeine alte mittelalterliche Tafel dann zu lesen und da so ein bisschen klug zu scheißern und dann die Hälfte.
Und noch kurz zu grüßen, ich erinnere mich noch.
Die andere Hälfte dazu.
Anfang der Stunde. Salvete discipuli. Salve magister. Da muss noch der Lehrer gegrüßt werden.
Ja, altsprachliches.
Jetzt komm.
Ja, genau. Also, ich lehne mich schon nach vorne, will mal mit dem anfangen. Und wie gesagt, hier, beziehe mich auf das, wusste ja natürlich auch nicht, dass es das gibt, der Bielefelder Institut für frühkindliche Entwicklung, die explizit einen sehr langen Artikel über dieses gesamte Thema geschrieben haben. Und das, was du zuletzt jetzt gesagt hast, ist ganz interessant. So soll man es auch genau machen. Also, Konsequenz ist das Wichtigste. Es gibt in der Fachwelt das Prinzip One Person, One Language. Das ist genau das, was du gesagt hast. Ich spreche mit dem Kind die eine Sprache, meine Frau mit dem Kind die andere Sprache. Man muss es aber übrigens nicht so machen. Man kann auch eine Familien- und eine Umweltsprache haben. Also man kann zum Beispiel das Ganze auch so machen, dass man sagt, zu Hause wird die eine Sprache gesprochen und wenn wir draußen sind, wird die andere Sprache gesprochen. Auch das fördert diese Konsequenz und hilft am Ende. Komplettes Durcheinander ist nicht gut. Es gibt übrigens zwei Gruppen von mehrsprachig aufwachsenden Kindern. Es gibt sogenannte simultan bilinguale Kinder. Dazu gehört Luca. Also ab dem Moment der Geburt werden zwei unterschiedliche Sprachen mit dem Kind gesprochen. Und die zweite Gruppe sind sukzessiv zweisprachige Kinder. Das sind Kinder, die ersten 3 Jahre mit einer Sprache aufwachsen und dann eine andere Sprache dazu ziehen. Das ist zum Beispiel bei Familien mit Migrationshintergrund, wo dann das Kind meinetwegen mit 2, 3 Jahren in die Kita kommt und dann auf einmal in der Kita wird Deutsch gesprochen. Bei Jona ist es also zum Beispiel so, wenn man jetzt das Schweizerdeutsch als eigene Sprache und nicht nur als Mundart sieht, wäre es so, dass Jona zum Beispiel sukzessiv zweisprachig ist, weil eben zu Hause nur Deutsch gesprochen wird. Und dieser Mix, du hattest das eben mit der Letsche erwähnt und du, Frank, mit der Situation im Bus dort, wo untereinander oder wo in einem Satz die Sprache gewechselt wurde, ja, also solche Sachen wie ich gehe zum Playground, ja, bei einem Kind, was eben Deutsch, Englisch groß wird, da ging man in der Tat früher davon aus, dass das ein Zeichen dafür ist, dass das Kind überfordert ist mit den zwei Sprachen und dann am Ende auch vielleicht beide nicht 100% richtig sprechen wird. Man weiß allerdings mittlerweile, dass das nicht der Fall ist, sondern die Kinder einfach Kreativität nutzen, um die Sprachlücken, die sie haben, halt zu füllen. Und das ist auch, wenn man das im Haushalt mitbekommt, ist das kein Grund zur Besorgnis. Denn solange man die eben oder eingangs eingesprochene Klarheit beibehält, wird es am Ende so sein, wie Mokka das eben auch gesagt hat, dass man diese schöne Situation irgendwo hat, dass das Kind halt von vornherein schon mit zwei Sprachen aufwächst. Und natürlich Sprachen im Leben können zumindest natürlich auch eine Menge Türen öffnen und machen auch im Urlaubsumfeld und sowas alles Spaß. Von daher muss man schon sagen, finde ich persönlich total toll und total cool, dass ihr das so macht und der Kleine zumindest auf jeden Fall verstehen scheint er ja auf jeden Fall gut zu können. Und das mit dem Sprechen wahrscheinlich kann er da oder ist ja auch noch nicht am Ende der Lernkurve angelangt, ja.
Sicherlich auch kein Nachteil. Du wohnst ja in Berlin, wenn man da 2- bis 3-sprachig aufwächst. Wenn ich mir das Kind vorstelle und das dann in die Kommunikation auf einem Berliner Spielplatz geht, da ist es ja sicherlich kein Nachteil, wenn man da vielleicht 7- bis 8-sprachig aufwächst, oder?
Unter den Kindern, ja, das definitiv. Also hier hört man gerade auch in dem Bereich, wo wir wohnen, sehr, sehr viele Sprachen. Da geht's wirklich drunter und drüber. Also Französisch, Italienisch, Spanisch, Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch, alles Mögliche. Aber genau, ich glaube, was die Erwachsenen angeht, ist sehr, sehr viel passiert hier im Englischen. Das sollte man dann irgendwann auch noch hinkriegen, wenn wir jetzt vorhaben, hier wohnen zu bleiben.
Drunter und drüber ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, wenn es um das gesamte Thema Kultur und wie die beiden Kulturen von euch denn auf den Kleinen abfärben geht. Also wie viel Kartoffel und wie viel, jetzt fällt mir gerade noch, jetzt fällt mir gerade nichts Cooles ein. Sangria ist natürlich Avocado. Falsch für Chile einfach. Also wie viel, genau, also wie viel von beidem und natürlich vor allen Dingen, wie viel Lateinamerika steckt denn in dem kleinen Luca?
Ja, also ich finde das immer super schwer, das tatsächlich zu sagen. Grund ist, also wir sind von unserem Wesen her einigermaßen gleich, heißt, ich bin jetzt vielleicht nicht der typische Klischee-Deutsche und Valentina wahrscheinlich auch nicht die typische Klischee-Chilenin. Es kommt jetzt noch dazu, also Chile ist natürlich auch ein Land, was eine Menge ausländischen Einfluss hat. Wenn ich mir jetzt Valentinas Familie angucke, die väterlicherseits französische Vorfahren, mütterlicherseits halb spanische, halb italienische Vorfahren, dann durch den chilenischen Einfluss. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, dann da zu sagen, okay, das ist jetzt chilenisches Verhalten, das ist deutsches Verhalten. Und hinzu kommt noch, also wenn ich mir jetzt so ein typische deutsche Klischee angucke, von vielleicht Ordentlichkeit und Disziplin oder so. Valentinas Vater, mein Schwiegervater, ist ein pensionierter chilenischer Marineadmiral. Also genau das, was man sich so als Schwiegervater wünscht. da geht's dann schon darum, also er hat sehr, sehr viele, Valentina schaut immer sehr darauf, zum Beispiel das Bett zu machen, nachdem wir aufstehen direkt. Also ist er sehr, sehr, ist er eher deutsch als ich oder deutscher als ich.
Nachdem ihr aufsteht oder nachdem du dann auch mal irgendwann aufgestanden bist, weil du schläfst ja bekanntlich gerne. Liegst du dann noch drin, wenn die das Bett macht, oder?
Ich werde dann rausgeschmissen. Sehr hart rausgeschmissen. Nein. Dementsprechend ist das super schwer zu sagen. Ich würde mal persönlich aus meiner Valentina heute nicht zu sagen, dass er die Ungeduld von ihr geerbt hat. Das ist definitiv der Fall. Ich glaube, dass dieser Einfluss generell einfach durch die Kultur kommt. Und die versuchen wir auch in dem Sinne hochzuhalten und weiterzuentwickeln. Also Luca geht in eine bilinguale Kita hier zum Beispiel, eine deutsch-spanische Kita, wo sehr, sehr viele Erzieher auch aus Südamerika kommen, wo es, glaube ich, auch nochmal anders zugeht als in einer rein deutschen Kita. Dementsprechend sind es eher so Fragen von Familie beispielsweise, wo wir gleich auch nochmal drauf kommen, wie geht man da miteinander um.
Gibt es denn zum Beispiel Bräuche oder Rituale oder Dinge, die ihr in der Familie macht, die halt aus Lateinamerika stammen, die so eine normale Kartoffelfamilie nicht zu Hause macht?
Die Bräuche gibt es tatsächlich sehr viele. Also wenn ich mal so in den typischen Essenstisch nachdenke, ich darf zum Beispiel Valentina das Salz nicht in die Hand geben, muss es immer auf den Tisch abstellen, weil das Pech bringt. Wenn ich eine Mütze aufhabe, darf die nicht auf dem Tisch liegen, da sollte die sowieso nicht, aber die muss immer auf dem Boden liegen. Alte Marine-Tradition sozusagen, weil wenn man den wenn jemand gestorben ist in der Marine, dann wurde auf den Sarg immer die Mütze gelegt, die Matrosenmütze sozusagen. Und wenn man das auf den Tisch legt, dann ruft man quasi den Tod herbei. Also macht man das natürlich auch nicht. Und generell, vielleicht um auf die Frage auch noch mal ein bisschen einzugehen, wir haben, ich habe ja damals einen Monat in meiner Elternzeit dann auch in Chile verbracht, auch mit Valentinas Familie. Und natürlich geht's da jetzt anders zu als an einem typischen deutschen Esstisch. Also es ist eine Großfamilie. Valentina hat zwei Geschwister, die haben jeweils ein Kind und nochmal drei Kinder und die sitzen dann alle zusammen und da kommt die Tante noch. Und da geht's dann wirklich auch so ein bisschen darum, okay, wer redet am lautesten? Und der wird halt gehört. Dementsprechend
schreien.
Würde ich das vielleicht.
Der am lautesten schreit hat das Wort.
Ich glaube, das würde ich vielleicht so sagen. Also da geht es dann vielleicht so ein bisschen hektischer zu und ein bisschen impulsiver zu. Aber ja, wie gesagt, ansonsten ist es natürlich auch so, wir sind sehr, sehr kulturell natürlich auch etwas weiter davon weg. Ich meine, wir wohnen super weit weg, wir haben unsere eigene Familie, wir wohnen beide in Berlin. Das heißt, wir sind sehr, sehr weit weg von meiner Familie als auch von Valentinas Familie. Und ich glaube, da hat sich sehr, sehr viel auch eigenständig entwickelt bei uns.
Um nochmal das Wort Kartoffel einfach zu sagen. Das ist übrigens auch die einzige Notiz, die ich mir hier, das sind so viel Kleinkram, aber hier unten steht Kartoffel ganz dick. Das ist meine Vorbereitungszettel für heute, Kartoffel. Wurdest du denn dann auch als diese in Empfang genommen. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Maria, ihm schmeckt's nicht. Habt ihr den, kennt ihr den? Ist schon relativ alt. Nee. Ah, okay, das ist, da kommt nämlich auch eine absolut deutsche Kartoffel, heiratet sich in eine italienische Großfamilie ein und die machen dann doch das erste Mal zusammen da Urlaub vor der Hochzeit und ja, der sitzt dann halt da auch mit Lichtschutzfaktor 80 am Tisch und das ist also absolut Klischees werden, da kann man sich gut angucken, kann ich empfehlen, ruhig mal angucken. Aber warst du dann auch erstmal die Kartoffel und musstest dann so ein bisschen dich da beweisen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ich war tatsächlich da, ja, diesen Monat bei der Geburt war Nias Vater auch da. Das heißt, wir kannten uns dementsprechend schon und mögen uns auch sehr.
Bei der Geburt kennengelernt, oder was?
Ja.
Wirklich?
Pretty much. Also genau, zur Geburt selbst nicht.
Es war im Kreißsaal, meinte der Olla oder dann hier.
Ein, zwei Wochen danach meinte der Olla, hat mir dann Trikot seiner Lieblingsmannschaft aus Chile mitgebracht, ein Fußballtrikot, damit er mich auch direkt auf meine Seite, auf seine Seite holt. Sehr, sehr cleverer Move. Ja. Und da haben wir uns im Grunde tatsächlich kennengelernt. Vorher war es noch so. Da gibt's auch noch eine Sache, die ganz lustig ist, was mir aufgefallen ist tatsächlich, ist nochmal der Unterschied, vielleicht so eine Art Geschlechterstellenwert, würde ich jetzt gar nicht so hochhängen, aber es war schon so, in Valentinas Familie war es sein erster Enkel, der geboren wurde. Also ja. Es gab vier Töchter oder vier Enkelinnen, aber kein Enkel. Und das, glaube ich, fand er nicht so schlecht. hat dann natürlich auch auf den Kleinen angestoßen, als er noch nicht geboren wurde und so weiter. War, glaube ich, damit sehr zufrieden. Also ich glaube, das ist ein Unterschied. Das war, glaube ich, auch sehr wichtig oder ihm sehr wichtig.
Jetzt mal, weil wir ja auch gesagt haben, wir wollen so ein bisschen überlegen, was wir denn so lernen können von den Südamerikanern und von den Chilenen. Wenn du da jetzt nochmal kurz, also der Kleine ist 3 und ein bisschen, zusammen seid ihr wie lange insgesamt?
wir sind ungefähr 4 Jahre, ein bisschen länger als 4 Jahre.
In dieser Zeit, wovon der Großteil ja auch mit dem Kleinen war, was ja auch cool ist irgendwo, und dann hier der Papa Marinegeneral de Chile, was hast du so für dich gelernt und mitgenommen und vielleicht auch selber als Papa und Mann irgendwo, ja, irgendwie vielleicht auch für dich adaptiert?
Wenn man Vater wird, ich glaube, dass niemand so wirklich vorbereitet ist darauf. Also man kann natürlich eine Menge Bücher lesen, man kann sich da einlesen, man kann Erfahrungsberichte einholen.
Kleine Spitze gegen Max, dann, ne, habt ihr gehört.
Kommt's dann doch anders, als man denkt. Nee, gar nicht, überhaupt nicht so gemeint, natürlich. Aber es ist tatsächlich, also natürlich hatte ich auch meine Vorstellung, wie das dann wird, wenn ich Vater werde. Und ehrlich gesagt war die Vorstellung schon ein bisschen fernab davon, wie es dann tatsächlich. Also ich habe es mir deutlich chilliger vorgestellt, beispielsweise. Was ich generell als Unterschied deutlich erkenne in der, was die Familien angeht, beispielsweise, ist tatsächlich schon so, dass es vielleicht ein bisschen herzlicher, ein bisschen emotionaler zugeht. Also ich erinnere mich da an eine Situation, da war, als wir in Chile waren, war Luca ungefähr 1,5 Jahre alt. Dann kam dann die Schwester der Mutter und hat dann irgendwie da friedlich in der Ecke gespielt und dann kam, die hat ihn direkt hochgehoben und ihm 3 Küsse gegeben und hat gesagt, so ja, ich bin halt die verrückte Oma und ich bin Abuela Loca und so ist das
Abuela
halt.
Abuela Loca.
Du musst jetzt mehr, hat sie tatsächlich gesagt. Du musst das jetzt, ist jetzt halt so, du wirst jetzt von mir geküsst und das war's. Und ich hab mich dann nur so, okay, alles klar. Valentina sagt nichts, also mich ist auch alles gut.
Mit der Masche hast du doch Valentina auch kennengelernt. Du wirst jetzt von mir geküsst und das war's.
Ich bin der Alman Loco und jetzt.
Und jetzt kriegt man durch Probleme, wenn man
und
das
jetzt geht's, und jetzt geht's los.
Ja, das auch.
Aber da gibt's. Das geht schon anders zu. Ich persönlich jetzt von meiner, ich mache sehr, sehr viel tatsächlich intuitiv als Vater. Das heißt, ich bin jetzt nicht derjenige, der der sich da großartig viel abschaut. Das ist auch ein bisschen meiner Familie geschuldet. Also ich selbst bin ohne Vater aufgewachsen. Das heißt, ich hatte meinen Opa als männliche Referenzperson sozusagen. Das heißt, ich mache sehr, sehr viel irgendwie dann auch aus dem Bauch raus und versuche da nicht irgendwas zu kopieren oder so. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Mischung gefunden in unserer Familie, was den Umgang angeht. Zwischen den beiden Welten versuchen natürlich, wie wahrscheinlich jede Familie auch, so viel Liebe zu bringen wie möglich und so viel Liebe zu geben wie möglich und das alles in einer sehr, sehr, oder in der schönsten Atmosphäre, die es dann gibt. So würde ich das formulieren. Ich glaube jetzt nicht, dass ich mir irgendwas dort abgeguckt habe. Ich glaube, das kommt ja automatisch. Also sie ist in ihrer Familie groß geworden. Natürlich sehe ich dann von außen betrachtet gewisse Parallelen, wie sie reagiert jetzt zu ihrer Mutter beispielsweise oder zu ihrem Vater. Ich glaube, das ist aber jetzt kein Phänomen, was großartig jetzt interkulturell ist. Beide sind sehr, 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 sehr herzlich, glaube ich. Also das ist auf jeden Fall was. Sind sehr, 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 sehr liebenswürdig zu ihren Kindern. Sehr, sehr nah dran. Sehr, sehr emotional auch dran. Also das wäre jetzt zum Beispiel was ich nennen würde. Ansonsten, es wird sehr viel ausdiskutiert, was glaube ich auch ganz gut ist. Also wird jetzt nicht irgendwie, wenn Luca irgendwas möchte, wird das nicht irgendwie abgetan, sondern wird dann schon drauf eingegangen, was in ihrer Familie definitiv auch der Fall ist. Ich habe natürlich auch gewisse Sachen, die ich aus meiner Familie mitnehme, was dem Ganzen zugutekommen kann.
Ja. Legen wir mal den Finger in die Wunde und gehen weg vom Kuschelkurs. Wie sieht's im Umgang mit Regeln aus? Ich erinnere mich an das ein oder andere Schoki-Gate.
Ja. War klar, dass das jetzt kommt. Nein. Wir hatten es tatsächlich so. Ein großer Unterschied damals war tatsächlich so der Umgang mit Essen. Ich glaube, dass es aber auch eher so ein Großmutterproblem ist, vielleicht jetzt gar nicht so ein interkulturelles, dass dem immer mal wieder so eine kleine Schokolade zugeschoben wird. Wir hatten damals tatsächlich, also ich glaube für Luca war es damals relativ overwhelming sozusagen oder überwältigend zu sehen, okay, da ist jetzt normalerweise sind wir insgesamt drei Leute und er kann dann in Ruhe essen. Und zu dem Zeitpunkt, als wir dann in Chile waren, waren die drei Töchter von ihrem Bruder mit Frau und noch dann Schwester mit Mann und noch der Sohn der Schwester. Also es waren irgendwie insgesamt, glaube ich, 14 Leute in dem Haus. Und er hat nicht so gut gegessen. Und dann gab's so einen kleinen Teufelskreis damals. Der fing dann so an, oh Gott, der Kleine isst ja gar nicht. Und das kann nicht sein, der isst ja gar nicht. Und dann wurde das alles auch ein wenig dramatischer, als es dann tatsächlich war. Und dann wurde im Grunde, okay, wenn er nicht isst, dann muss er irgendwas essen. Dementsprechend wurde ihm dann nur eine Schokolade zugeschoben. Aufgrund dessen er natürlich dann zu Abend auch keinen Hunger mehr hatte, weil er ja die ganze Zeit Schokolade gegessen hat. Und dann kam's wieder. Der Kleine isst ja nicht. Im Endeffekt hat es dann zu geführt, dass er sich, glaube ich, übertrieben gesagt, jetzt an ein, zwei Tagen nur noch von Schokolade ernährt hat, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, so hey, oder wir beide im Grunde gesagt haben, hey, so jetzt hast du, Abuela hat jetzt, also Oma hat jetzt Schokoladenverbot. Da wurde sich so semi dran gehalten, aber immerhin hat es dann versteckt gemacht. Das war schon mal ganz gut. Aber da hatten wir dann auch so eine kleine Diskussion, weil natürlich dann auch vielleicht so von der Seite der Oma so kam, so ach komm, was willst du denn da mir erzählen? Ich habe hier drei Kinder großgezogen und habe dazu noch vier Enkel und Luca ist jetzt der fünfte. Was erzählst du mir denn jetzt? Ich glaube aber, das ist in jeder Familie irgendwie so.
Ich glaube auch, das ist der Platz an der Sonne, der den Großeltern auch gegönnt sein muss. Da freue ich mich übrigens auch jetzt schon drauf, die Sonnenseiten mitzunehmen und am Abend zu sagen, die Scheiße, die könnt ihr jetzt mal zu Hause ausbaden. Und beim nächsten Mal gibt's wieder Sonnenseite bei mir.
Und dann gibt's wieder Schoki. Ich erlebe das hier auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mit den Urgroßeltern. Da kam auch schon öfter die Frage hier so von wegen so, und Junge,
gibt's immer mal eine Schokolade schon mal und so, ja, also ja, das scheint so ein Großelternding zu sein.
Was glaube ich sehr, sehr, vielleicht noch eine kleine Sache, die tatsächlich unterschiedlich ist. Wir haben ja jetzt den Fall bei uns, also ich glaube, das nächste Familienmitglied von mir ist meine Oma, die am Bodensee wohnt, meine Mutter wohnt in Frankreich, meine Schwester in Kanada, Valentinas Familie wohnt komplett in Chile. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Familienmitglieder über die ganze Welt verteilt, was natürlich dann dazu führt, dass die nicht mal eben am Wochenende vorbeikommen und der mal zum Beispiel einen Tag Schoki Overload hat und dann war es das. Das heißt, wenn wir uns sehen, dann sehen wir uns tatsächlich so über 2 bis 4 Wochen und da ist es dann natürlich schon so eine kleine Herausforderung, das dann auch mitzuteilen, dass es vielleicht, dass sie jetzt auch in der Verantwortung stehen, nicht nur die verwöhnten Großeltern zu sein, sondern tatsächlich auch aktiv an der Erziehung mitzuwirken, so wie ich das in etwas wütend vielleicht ausdrücken würde. Im einen oder anderen Fall.
Ohne dass wir es 1:1 durchgeskriptet haben, Mokka, du glaube ich ganz automatisch ganz viel und oft an dem Thema Familie und auch über eure kleine Dreierfamilie hinaus, dort, du bist da immer wieder gelandet in dem, was du erzählt hast, oder? Und das ist glaube ich auch irgendwo eine Reflexion davon, wiederum, wie wichtig denn in dieser Kultur auch das Familienleben ist, oder? Also natürlich wollten wir ein paar Schwiegereltern-Stories gerne haben, aber ich bin jetzt auch etwas überrascht sozusagen, wie viel du da auch drüber gesprochen hast und das kann in meinen Augen auch kein Zufall sein. Wenn du jetzt zurückblickst auf diese etwas über 3 Jahre Familienleben in einem halben chilenischen Haushalt mit einem Viertel Großeltern aus Chile. Wenn du einen Aspekt nennen würdest, den du nicht missen wollen würdest, eine Sache, die du richtig geil findest an diesem Leben im interkulturellen Familiensetup und einen Aspekt, wo du sagen würdest, ah, vielleicht wäre das teilweise dann wirklich ein bisschen einfacher, wenn meine Frau auch aus Deutschland kommen könnte. Welche 2 Sachen würdest du da nennen?
Also ich fange mal mit dem an, was ein bisschen Probleme bereitet. Und das ist einfach so, es ist im Grunde die sprachliche Herausforderung. Also ich hatte sehr, sehr viele Momente, wo wir mit Behördengängen zu kämpfen hatten. Wir sind wollen heiraten. Das ist im Moment ein bisschen schwierig mit einer Person ohne Auslandsbeteiligung. Also wir brauchen da ein Dokument, wo 2 Zeugen bezeugen, dass sie noch nie verheiratet war in Chile und diese Person muss sie jetzt schon öfter kennen. Das Dokument darf aber nur 5 Monate alt sein. Das hatten wir auch schon, dann ist es jetzt abgelaufen und so weiter und so fort. Also es gibt unheimlich viele Probleme, was so Behördengänge angeht, die Geburtsurkunde für Luca zu bekommen. Ich glaube, da haben wir insgesamt 4 Wochen für gebraucht oder so, bis wir alle Dokumente hatten, transkribiert haben und so weiter. Wir haben bei so normalen Arztgängen beispielsweise ist es hier so in Berlin, du wirst in erster Linie sind alle Arztpraxen voll, sowohl die Kinderärzte als auch die normalen Ärzte. Das heißt, da muss man recht viel machen. Muss ich noch, sagen wir mal, irgendwie einen Anruf noch tätigen für sie. Also das sind so Sachen, die machen es schon schwer, weil einfach in gewissen Institutionen die Bereitschaft nicht da ist, dass dann auch mit jemandem, der vielleicht nicht perfekt Deutsch spricht, da vernünftig umzugehen. Das würde ich sagen, ist ein Faktor, der natürlich den Stress so ein bisschen auf meiner Seite erhöht. Was die Vorteile angeht, und ich glaube, die sind riesig, da haben wir jetzt auch gerade schon auch eine Menge schon sehr, sehr viel drüber gesprochen, ist so der Hauptteil, würde ich sagen, man lernt ja selbst eine komplett neue Kultur kennen und ist auf einmal mittendrin, also es geht bis in, jetzt haben wir wieder das Thema Familie, geht bis in seine eigene Familie rein und jetzt habe ich im Grunde eine Großfamilie auf der chilenischen Seite gewonnen, was natürlich ein super Gewinn darstellt. Gleichzeitig merke ich auch in der Erziehung von Luca, wenn es zum Beispiel darum geht, bilinguale Kita, wie sich auch das Kulturelle niederschlägt in den bei den Erziehern beispielsweise im täglichen Umgang mit Luca. Also wir kommen zum Beispiel in die Kita rein und denen steht die Freude ins Gesicht geschrieben, dass der Kleine kommt. Es gibt direkt eine Umarmung und dann noch einen Kuss auf die Backe und so weiter. Also es sind Sachen, die vielleicht jetzt in einer rein deutschen Kita in Recklinghausen vielleicht nicht passieren. Und ich sehe das als riesengroßen Gewinn an für uns als Familie. Und das ist definitiv was ich nicht missen wollen würde. Dementsprechend, vollaus positiv. Mit ein bisschen mehr Stress auf meiner Seite, um es zusammenzufassen.
Frank, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber das spannt doch eigentlich einen wunderbaren Bogen auch zu dem, was wir erreichen wollten mit der Folge, und zwar, was wir uns so vielleicht auch abschneiden können irgendwo von den Südamerikaner und Südamerikanerinnen und im Konkreten jetzt den Chilenen und Chileninnen. Ist das richtig? Ja, wahrscheinlich. Und also dieses gesamte Thema Herzlichkeit, Familia, Offensein, Abuela Loca, ja, also so ein bisschen mehr Papa Loco könnte ich, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle mal gebrauchen, ja, ich bin da wahrscheinlich auch eher so ein bisschen der Marineadmiral. und von daher finde ich wunderbar, dass gegen Ende der Mokka, du das gesagt hast. Frank, wie schaust du da drauf? Was nimmst du jetzt so mit für dich jetzt, wie viel Chile baust du jetzt gleich ein in deinen Erziehungsstil?
Ich werde auf jeden Fall die Bratkartoffeln noch mal ein bisschen nachwürzen, versuchen in der nächsten Zeit. Nein, das ist so ein bisschen, ich erinnere mich da an unsere Hochzeitsreise auch immer so gerne zurück. Wir waren auf den Kapverdischen Inseln und da ist mir auch so sehr viel, also wenn ich weiß, wo die liegen, vielleicht ganz kurz zum Einordnen, das ist ja, schon noch nordwestafrikanische Küste.
Vor der afrikanischen Küste da, oder?
Höhe Senegal ungefähr, ist eine Inselgruppe. Und da war es nämlich auch so extremste Herzlichkeit, auch sehr viel Lockerheit noch. Da sind auch nachmittags, ich meine, da waren kaum Hotels noch, also noch nicht so touristisch zugeballert, sondern da waren vielleicht zwei Hotels und der Rest war halt die Insel, wie sie ist. Und es waren auch alle total dankbar, dass diese zwei Hotels da waren, weil das waren halt Arbeitsplätze. Und dementsprechend hatten alle auch super Laune und sind dann nachmittags, haben alle dann da getanzt irgendwie gemeinsam plötzlich. Und da ist man dann ja auch in diesen Vibe dann eingestiegen und erst recht auf eine Hochzeitsreise natürlich. Und da war so das Motto, was überall auch an jeder Wand irgendwie gefühlt dran gesprayt war, war da einfach no stress. Und da haben auch alle zum Abschied dann von denen, weil man hat sich ja irgendwie gut mit denen verstanden, auch so Bändchen bekommen. Und das habe ich tatsächlich noch bei mir im Büro am Schreibtisch. Und das ein oder andere Mal kram ich das rauf und guck da drauf und denk da an den kapverdischen Kellner, der danach mit das mit der Schnapspulle auf dem Kopf an der Playa entlang getanzt ist, zurück und denk mir, ja, komm, no stress jetzt. Und ja, das sollte man sich, glaube ich, auch immer wieder in den Familienalltag zurückholen, was mir aber selbst tatsächlich sehr schwer fällt, wenn richtig Alarm dann ist. Dann ist es natürlich manchmal schwierig, da no stress walten zu lassen. Aber ich glaube, das ist was wir Kartoffeln alle mal in unsere Kultur integrieren sollten. Das wäre so mein Punkt bei dem Thema. Arbeite ich dran. Mokka.
Jo.
Danke für die Zeit.
Gerne.
Auf jeden Fall, gerne, die du dir gerne heute genommen hast. An diesem 1. November ist es heute. Wir nehmen ja fast live auf. Dienstag haben wir, Sonntag geht die Folge online. Felix hat nicht viel Zeit, bei uns die Dialoge sauber zu putzen. Sehr sympathisch, dass du dir auch ein Bier geöffnet hast. Max hat heute kein einziges Mal aufgestoßen. Das ist jetzt eine Neuheit heute gewesen bei mir. Deswegen hole ich das nach. Gibt's heute ganz, ganz klassischen Bitburger, ja, um auch nochmal eine Marke mit reinzubringen. Burger. Was gibt's denn bei dir? Ein Kindle? Oder was ist in Berlin? Was trinkt man da?
In Berlin hat man erkannt, dass die Berliner Biersorten nicht die besten sind. Das heißt, ich bevorzuge ein Jugendbier, ein Rothaus-Tannenzäpfle.
Also auch bei einem Bier bist du eher beim Thema Import-Export, ähnlich wie beim Familienleben.
Südbadisch, ja. Aber beste Bier, was es gibt.
Beste Bier. Gut, beste Bier, beste Podcast schließt. für heute und ich würde sagen, danke für eure Zeit, danke fürs Zuhören. In 14 Tagen geht's weiter und bis dahin wird egal wo auf dieser Welt weiter gepinkelt.